Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen, willkommen zu Kontrovers. Vor 3 Wochen haben wir an dieser Stelle noch gefragt, greift der russische Bär an oder will er nur spielen? Von wegen Spiel. Inzwischen herrscht in der Ukraine blutiger Ernst. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Putin, Freund des SPD-Mitgliedes Gerhard Schröder, treibt den Überfall auf das Nachbarland weiter. Möglicherweise sind bereits mehrere tausend Zivilisten ums Leben gekommen. Evakuierungsbemühungen scheiterten am Wochenende in der südostukrainischen Stadt Mariupol. Die NATO hat klargestellt, dass weder Truppen noch Flugzeuge in der Ukraine zum Einsatz kommen. Die russische Armee ist zwar überlegen, offenbar haben die mutmaßlichen Kriegsverbrecher in Moskau allerdings die Bereitschaft der Ukrainer unterschätzt, für ihre Freiheit zu kämpfen. Diese politische Fehleinschätzung begründet zum Teil auch die militärische Fehlplanung der russischen Armeeführung. Obwohl Putin in Russland die Menschen- und Bürgerrechte und die Pressefreiheit auf Diktaturniveau gesenkt hat, gehen mutige Russinnen und Russen weiterhin aus Protest gegen den Krieg auf die Straßen und riskieren hohe Strafen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat den russischen Überfall deutlich verurteilt. Westliche Staaten haben Strafmaßnahmen gegen russische Organisationen und Personen beschlossen. Eine Einschränkung und ein Ende russischer Energielieferungen wird diskutiert, denn damit finanziert Putin seinen Überfall. Die Ukraine wird mit Waffen beliefert, mittlerweile auch aus Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger hierzulande lernen zurzeit, dass der Auftrag der Bundeswehr nicht im Einsatz nach Naturkatastrophen oder für Corona-Impfungen besteht. Die Bundeswehr muss sich auf Krieg vorbereiten und deshalb möchte die Bundesregierung die Armee ertüchtigen. Das Bundesfinanzministerium will bis Mitte März einen Vorschlag ausarbeiten, wie das Grundgesetz für den geplanten 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds geändert werden könnte. Künftig soll der Verteidigungsetat mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Das hieße ungefähr eine Erhöhung von rund 50 auf rund 70 Millionen Euro jährlich. Mehr Geld und neue Waffen. Welche Bundeswehr benötigt Deutschland? Unser Thema bis 11.30 Uhr und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Die Nummer ist die 01 73 56 90322. Und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, Peter Menzel aus Goslar. Die versprochene Ausrüstung der Bundeswehr über 100 Milliarden Euro ist eine Nebelkerze und Illusion angesichts der grausamen Taten Russlands in dieser Zeit.
Hier ist Hans-Peter Sperber aus Berlin-Neukölln. Ich finde es vollkommen richtig und in Ordnung, dass endlich die Bundeswehr das Geld bekommt, das sie benötigt. In den letzten 30 Jahren wurde die Bundeswehr fast kaputt gespart.
Ja, guten Morgen, Carsten Wohlgefahrt, Heidelberg. Natürlich werden Waffen benötigt, um sich zu verteidigen, aber ich glaube, sich an der Waffe auszubilden, den Dienst an der Waffe zu schätzen und dann auch bereit zu sein, in Kriegsgebiete oder an die Konfliktlinien zu gehen. Das hat man ja in Deutschland über viele Jahrzehnte nicht positiv unterstützt in der Gesellschaft.
Guten Morgen, Becker aus Berlin. Mehr Geld und neue Waffen. Haben wir denn überhaupt nichts gelernt? Haben wir keine Politiker mehr, die einen Weitblick haben? Der eiserne Vorhang ist gefallen, weil hauptsächlich der Slogan galt, Schwerter zu Pflugscharen.
Joachim Schützel, Brandenburg. Ich bin der Meinung, man sollte nicht nur in die materielle Ausstattung der Bundeswehr, sondern auch sehr viel in die psychologische Ausstattung investieren, damit wir auch wirklich Bürger in Uniform bekommen und keine Söldner.
Wildermann, Potsdam. So ziemlich das Einzige im Osten, wo wir uns gefreut haben, dass nach der Wende abgerüstet wurde, vor allen Dingen in Deutschland. Bis die Scharfmacherinnen von der NATO kamen und sagten, wir müssten unbedingt 2% des Bruttosozialproduktes hier bei uns investieren.
Die Bundeswehr ist überflüssig. Wir brauchen auch keine NATO, sondern wir brauchen ein völlig neues Sicherheitssystem für ganz Europa.
Und diese Wortmeldung möchte ich ergänzen. Eine WhatsApp hat uns erreicht. Ich bin 20 Jahre alt und Studentin in Baden-Württemberg. Während die Grundsätze der Abrüstung und der Diplomatie, die in den letzten Jahrzehnten wegweisend für Deutschland waren, immer ihre Richtigkeit haben, machen wir uns durch ein vergleichsweise schwaches Militär angreifbar. Ich verurteile Aufrüstung, befürworte aber die Ausstattung der Bundeswehr auf ein international vergleichbares Niveau. Denn durch die regelmäßig medial ausgeschlachteten Blamagen unseres Militärs zeigen wir uns verletzlich. Deutschland zählt zu den bevölkerungsreichsten und finanziell stärksten Ländern Westeuropas. Das sollte auch in der Bundeswehr zu sehen sein. Eine 20 Jahre alte Studentin aus Baden-Württemberg. Eine andere WhatsApp. Mit mehr Geld allein ist es nicht getan. Man braucht erstmal wieder ein Umdenken der Bürger, den Soldatenberuf betreffend. Wolfgang Daub schreibt uns eine Mail. Die Bundeswehr soll sich künftig nur noch um die Kernaufgabe Landesverteidigung kümmern. Ob dafür die zusätzlichen 100 Milliarden Euro reichen werden, darf bezweifelt werden. Denn schließlich wird die Bundeswehr seit mindestens 20 Jahren kaputt gespart. Dagmar Jeckel hat uns geschrieben, ich bin über die zusätzlichen 100 Milliarden Euro Rüstungsausgaben sehr erschrocken. Wir geben in den letzten Jahren bereits jährlich 50 Milliarden aus, mehr als Frankreich und Japan. Daher liegen die Ursachen für den maroden Zustand der Bundeswehr vermutlich woanders. Und dieses Geld würde für sinnvolle Dinge wie Bildung, Sport und Kultur benötigt. Schließlich die Mail von Michael Banse. Folgende Prioritäten sollten die Ausgaben der 100 Milliarden leiten. Erstens, das Heeresbeschaffungsamt wesentlich effizienter organisieren, Dauer der Beschaffungsverfahren verkürzen. Zweitens, Luft- und Raketenabwehr lückenlos ausbauen, ähnlich wie es die Israelis mit dem Iron Dome gemacht haben. Drittens, Marine verstärken für Einsätze im Nordatlantik und in der Ostsee. Viertens, Heer- und Luftwaffe besser ausrüsten. Ich begrüße unsere Gäste. Özlem Alef Demirel, Die Linke, Mitglied des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments und außen- und friedenspolitische Sprecherin der Partei im Europaparlament. Sie hat Politikwissenschaft, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert, war Kommunal- und Landespolitikerin in Nordrhein-Westfalen und kommt aus dem NRW-Landesverband der Linken. Joe Weingarten, SPD, Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Diplom-Verwaltungswissenschaftler, ehemaliger Ministerialdirigent im Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz, Wahlkreis Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Und Roderich Kiesewetter, CDU, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Mitglied auch des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, hat Wirtschafts- und Organisationswissenschaft studiert und ist Oberst AD der Bundeswehr, Wahlkreis Ahlen-Heidenheim in Baden-Württemberg. Schauen wir auf die aktuelle Lage, auf das vergangene Wochenende. Wortmeldungen. Herr Kiesewetter, CDU-Chef Friedrich Merz hält einen Eingriff der NATO in den Ukraine-Krieg für möglich, wenn es gezielte Angriffe auf Atomkraftwerke geben sollte. Spielt Ihr Parteichef mit dem Feuer?
Zunächst einmal ist die Gefahr gegeben, aber wir sollten uns öffentlich sehr, sehr zurückhalten, um alles zu tun, dass die Lage nicht weiter eskaliert. In jedem Falle ist es sehr richtig, dass Friedrich Merz anspricht, dass die Bundeswehr massiv neu ausgestattet werden muss und hier auch die Bundesregierung unterstützt, wenn sie mit eigenen Vorschlägen kommt. Entscheidend ist jetzt, dass alles getan wird, dass die Ukraine überlebensfähig bleibt und dass Russland international isoliert wird. Das ist das Wesentliche.
Man muss sich aber über künftige Krisenszenarien Gedanken machen. Das wäre einmal der Angriff auf ein Atomkraftwerk. Das zweite wäre, Herr Kiesewetter, wie sollte die NATO reagieren, wenn Putin in der Ukraine taktische Atomwaffen mit geringer Sprengkraft einsetzen sollte?
Nun, dann ist die NATO nicht angegriffen. Aber das Bittere ist, dass es Deutschland und Frankreich waren, die seit Ende der 90er Jahre, konkret 2008 und 2014, verhindert haben, dass die Ukraine Teil der NATO werden kann oder auch Teil der Europäischen Union, die ein eigenes Verteidigungssystem hat. Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, die Sie gerade angesprochen haben. Es ist ja bereits ein Atomkraftwerk angegriffen worden, aber es ist kein Angriff auf die NATO. Es ist aber ein fürchterlicher Angriff auf die Menschheit. Und ein NATO-Fall ist da noch nicht gegeben, aber wir müssen alles tun, dass ein Angriff auf die NATO nicht stattfinden kann und wenn, dass wir auch bereit sind, da zu eskalieren. Aber das ist gegenwärtig nicht der Fall und wir sollten es auch nicht herbeireden.
Frau Demirel, Sie haben zusammen mit Ihrem Fraktionskollegen Martin Schirdewan als einziger Europaabgeordneter, habe ich gelesen, aus Deutschland gegen die Resolution des Europaparlaments gestimmt, die den russischen Überfall verurteilte und die Aufnahme der Ukraine als EU-Mitgliedskandidat beschloss. Warum?
Also vielleicht kann ich dazu zunächst sagen, es gab auch Einzelabstimmungen zur Verurteilung des russischen Angriffs und dem haben Martin Schirdewan und ich explizit in Einzelabstimmung zugestimmt. Es gibt nichts, was diesen russischen Angriff jetzt sozusagen relativieren kann. Es ist ein Krieg und dieser Krieg ist zu verurteilen. Man muss sich vorstellen, dass jetzt Brüdervölker wie die Ukrainer und Russen aufeinander schießen und nichts, aber auch gar nichts kann da irgendwie zur Rechtfertigung angezogen werden. Was wir abgelehnt haben, ist die klare Aussage, dass jetzt auch die Europäische Union zu einer schlagkräftigen Militärunion umgewandelt werden soll, dass die Europäische Union in Zukunft durchaus im Einklang mit der NATO, aber auch durchaus autark eigene Interessen in aller Welt verteidigen soll. Mit eigenen Interessen verteidigen ist da aber nicht gemeint sozusagen das Sicherheitsbedürfnis der Völker in Europa. Das besteht. Ich bin keine Pazifistin, sondern damit ist gemeint eigene Zugänge zu Ressourcen, Absatzmärkte und Einflusssphären. Und das finde ich brandgefährlich. Ich glaube, was wir jetzt dringend brauchen, ist erstens umgehend alle politischen Mittel auszuschöpfen, damit es zu einem Waffenstillstand in der Ukraine kommt und die russische Armee sich zurückzieht an die eigenen Grenzen. Und zweitens brauchen wir nicht eine Aufrüstungsspirale, sondern tatsächlich eine Analyse dessen, was gerade stattfindet. Wir müssen vorsichtig sein. Ich habe die Befürchtung, dass militärische Eskalationen und militärische Gefechte als Mittel der Politik in Zukunft Normalität werden sollen.
Frau Demirel,
und das ist gefährlich.
Sie sind auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Womit sollen sich die Menschen dort verteidigen?
Nein, also zunächst einmal zwei Klarstellungen. Ich bin selbstverständlich für das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine und ich finde auch, dass die Ukraine das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Man muss sich aber anschauen, dass wir jetzt in einem asymmetrischen Krieg in der Ukraine sind und die NATO-Mitgliedstaaten und die EU sagen, wir liefern jetzt ein paar Waffen dahin, aber wir werden um Gottes Willen zum Beispiel als NATO nicht in diesen Krieg eingreifen, weil das würde ja einen Nuklearkrieg mit sich bringen und das wäre brandgefährlich. Das stimmt tatsächlich auch. Aber dann frage ich die EU-Kommission, jetzt liefern sie Waffen, mit welcher Intention, mit welcher Zielsetzung eigentlich und kriege keine Antwort darauf. Und meine Befürchtung ist, dass die Rechnung ist, dass man jetzt den Blutzoll möglichst hochtreiben soll, damit man damit Russland sozusagen zu einem Abzug bewegt.
Frau Demirel, Entschuldigung, darf ich nochmal an meine Frage erinnern, ganz kurz. Sie sind gegen Waffenlieferungen, das haben Sie jetzt erklärt, haben auch den Zusammenhang nochmal erläutert. Konkrete Frage, ohne Waffen, womit sollen sich die Ukrainer verteidigen?
Nochmal, es muss jetzt alles unternommen werden, damit es einen Waffenstillstand
es
gibt.
Es scheint die nicht Ukraine zu klappen. Ganz konkret die Frage, ohne Waffen, womit sollen sich die Ukrainer verteidigen?
Die Ukrainer haben zwei Forderungen gestellt. Das eine waren natürlich die Waffen, das andere waren aber auch alle diplomatischen und politischen Bemühungen für einen Waffenstillstand. Und meine Kritik ist, dass von europäischer Seite aus in der ersten Woche des Krieges nichts, aber auch gar nichts im Bereich der Diplomatie unternommen wurde. Es gibt noch nicht mal einen Sonderbeauftragten. Es gibt keine Zielsetzung, wie es zu einem Frieden kommen soll. Es gibt kein Team von Unterhändlern. Und das ist falsch. Ich möchte, dass politische Initiativen jetzt aufgegriffen werden und ernst Verhandlungen. Ich weiß, dass man sagt, man ist doch vor dem Krieg schon, ist zum Beispiel Herr Macron, Präsident Macron oder Kanzler Scholz dahin gereist.
Das waren also gab es die Initiativen
Bemühungen.
Doch schon. Ja,
aber es gab keine ernsthaften und keine wirklich fundamentalen Verhandlungen in dem Bereich. Und ich finde, wir müssen zurück zu einer politischen Lösung kommen. Wissen Sie, militärische Eskalationen sind ja nie die Lösungen, sondern sie sind Eskalationen.
Herr Weingarten,
und deshalb muss hier konzentriert werden.
Herr Weingarten, in der SPD gibt es bereits jetzt Kritik an dem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Die JUSO-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal sagte der SZ, sie erkenne nicht, dass mit mehr Geld allein das Problem zu lösen sei. Kritische Stimmen gibt es auch bei den Grünen. Warum bröckelt eine halbe Woche nach Olaf Scholzens Regierungserklärung schon die Zustimmung in der Ampelkoalition?
Ich weiß nicht, ob man das Bröckeln nennen kann, sondern es gibt auch kritische Positionen dazu. Und das ist bei der Größe der Summe vollkommen verständlich. Übrigens hat auch Jessica Rosenthal vollkommen recht. Mit Geld allein lässt sich das Problem nicht lösen. Das ist ja auch durch das, was Ihre Hörerinnen und Hörer schon angesprochen haben, deutlich geworden. Wir brauchen eine andere Einstellung zur Bundeswehr. Die Bundeswehr muss auch insgesamt effizienter werden. Das Beschaffungswesen muss effizienter werden. Also da geht es nicht nur um die 100 Milliarden allein. Aber dass es zu diesem Sondervermögen in der SPD eine ganz überwältigende Zustimmung geben wird, daran habe ich keine Zweifel.
Herr Weingarten, im Oktober 1977 hat Helmut Schmidt in London eine Rede gehalten und darin das Prinzip der Parität gefordert. Das müsse nicht nur für strategische Atomwaffen gelten, sondern für alle Waffen. Damit begann die Nachrüstungsdebatte. Dann kam der Doppelbeschluss und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichte. Befinden wir uns in einer vergleichbaren Lage?
Ja, ich glaube, die Dinge kann man durchaus vergleichen. Und so wie Helmut Schmidt damals auf ein Problem aufmerksam gemacht hat, ist uns jetzt durch den Überfall Putins auf die Ukraine auch das Problem schlagartig klarer geworden. Ich glaube, wir alle miteinander wussten, spätestens seit der Annexion der Krim, dass wir eine aggressive Macht in Russland haben, die über ihre eigenen Grenzen hinausgreifen will und die andere Länder bedroht. Wir haben da ja auch Konsequenzen gezogen, beispielsweise durch die Stärkung der Präsenz im Baltikum. Aber wie aggressiv Putin ist, dass er tatsächlich bereit ist, einen Krieg anzufangen, dass er der Ukraine im Grunde als Staat und dem ukrainischen Volk die Existenzberechtigung aberkennt, das war uns, glaube ich, alle miteinander so nicht klar.
In Wiesbaden begrüße ich Frau Döring. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Döring, bitteschön.
Ja, ich komme aus den 80er Jahren, aus der Friedensbewegung da und bin an sich schon auch so erzogen, meine Mutter kommt aus Schlesien und hat da auch Russen gehabt. Ich bin, was mich da schon gestört hat, war bei der Pershings, das mit der kurzen Vorwarnzeit und der hohen Treffgenauigkeit, dass das eben auch befähigt hat zu einem Angriffskrieg. Und das insofern, ich denke, man soll, wenn, ich meine, die Ukraine muss ich verteidigen und vielleicht auch selber ein schlechtes Gewissen, wenn andere eben irgendwie jetzt unter was leiden, was einen auch angeht. Aber man muss wirklich aufpassen, dass das nicht eskaliert. Es sind Fehler gemacht worden.
Ja. Frau Dürren, gute Frage, die ich weitergeben möchte an Herrn Kiesewetter. Muss man aufpassen, dass es nicht eskaliert? Sie hatten das ja eben schon mal angedeutet. Und welche Fehler sind gemacht worden, die Frau Dürren angesprochen hat?
Naja, es sind zumindest, wenn man das sehr nüchtern sieht, im Nachhinein Fehler gemacht worden, dass wir 2008 als Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, als Ukraine und Georgien in die NATO wollten, gesagt haben, nein, das würde eskalieren, das wollen wir nicht. 2014, als die Ostukraine destabilisiert wurde, 14.000 Tote, über 30.000 Verletzte und die Krim völkerrechtswidrig besetzt wurde, haben die Amerikaner angeraten, die Ukraine zu bewaffnen, weil sie nicht geglaubt haben, dass Putin aufhört. Und jetzt erkennen wir, dass die ganzen diplomatischen Bemühungen eher als Zeichen der Schwäche ausgelegt wurden. Das hilft aber auch kein Bashing, es ist sehr klar, dass hier ein langer Plan vorliegt. Die Gasspeicher wurden nicht befüllt, Düngemittel wurden aus Weißrussland nicht geliefert. Im Januar wurden Blutkonserven an die russischen Soldaten ausgegeben. Also unser Fehler war, dass wir geglaubt haben, durch Entgegenkommen Russland besänftigen zu können. Und zugleich haben wir eher auf Diplomatie gesetzt, denn auf Härte, also Diplomatie und Härte, wie es die Außenministerin immer sagt, sodass wir eben nicht auf eine leistungsfähige Bundeswehr, die zu Landes- und Bundesverteidigung geeignet ist, geachtet haben. Das sind die Fehler. Aber das hilft jetzt wenig. Wir müssen gucken, dass wir dem ukrainischen Volk helfen.
Frau Demirel, damit sind wir leistungsfähige Bundeswehr bei unserem Thema. Was sollte die Bundeswehr können?
Die Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee, eine Parlamentsarmee. Und meine Angst und meine Befürchtung ist, wenn ich auch die Debatte am Sonntag im Bundestag angeguckt habe, dass man jetzt diese ganzen Werte, die man geschaffen hat in Deutschland, tatsächlich über Bord werfen möchte, dass alle Tabus gebrochen werden sollen. Und man jetzt sagt, man möchte eine Bundeswehr haben, die schlagkräftig in aller Welt eigene Interessen durchsetzt. Wenn ich kurz darf nochmal, auch zu den Fehlern, die passiert sind. Ich weiß, dass viele jetzt darauf hindeuten, hätte man die Ukraine doch vorher in die NATO genommen, dann wäre das alles nicht passiert. Aber gehört nicht auch zum Konflikt die Ebene, dass eben die Diskussion um den NATO-Beitritt der Ukraine auch die Situation eskaliert hat? Und das tut es. Und deshalb ist die NATO und auch Deutschland mitverantwortlich, jetzt endlich eine nachhaltige Friedenslösung zu finden.
Frau Demirel, Sie hatten jetzt eben gesagt, was die Bundeswehr nicht tun sollte. Ich hatte Sie gefragt, was sollte sie können? Können Sie das nochmal konkretisieren, bitte?
Sie sollte nachhaltig Deutschland in einem Fall, wenn Deutschland unmittelbar angegriffen wird, verteidigen können. Es ist eine Verteidigungsarmee und eine Verteidigungsarmee finde ich auch richtig. Doch die Wahrheit ist doch, dass die Bundeswehr als Teil der NATO in den vergangenen Jahren ja auch zum Beispiel in Kriege gezogen ist, in Afghanistan, in Jugoslawien. Das sind auch negative Beispiele. Wissen Sie, mich stört es, ich bin keine Pazifistin nochmal, aber dass gerade in der Diskussion in Deutschland so getan wird, als ob die NATO ein Wertebündnis wäre oder gar ein Kaninchenzüchterverein. Nein, die NATO hat auch klar in der Vergangenheit Kriege geführt. Russland tut es auch, das ist zu verurteilen. Und mein Weg ist, wie kommen wir zu einem nachhaltigen Frieden?
Herr Weingarten, wir haben nur noch eine halbe Minute. Sie reißen es jetzt bitte nur an und ich greife Ihre Antwort dann später auf. Was benötigt die Bundeswehr vor allem?
Die Bundeswehr muss die Fähigkeit haben, wenn uns ein Gegner angreift, mit diesem Gegner fertig zu werden. Wir wollen auch nicht hinter dem Begriff Verteidigungsarmee sozusagen den alten Scherz verbergen, die Bundeswehr hält so lange die Stellung, bis richtige Soldaten kommen. Wenn, wir müssen die Bundeswehr so ausrichten und so befähigen, wenn wir angegriffen werden, dass ein Angreifer dies mit einer Niederlage bezahlt. Das ist der Sinn dessen, was wir jetzt machen.
Unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de und die hat Wolfgang Nickel angeklickt. Über den Tag hinaus gedacht, müssen wir uns in der Verteidigungspolitik europäisch strukturieren. Wir brauchen eine gemeinsame Beschaffungs- und Industriepolitik und auch gemeinsame Befehlsstrukturen. Es wird eine ganz bittere Debatte geben, wenn wir den dazu notwendigen Parlamentsvorbehalt der Bundeswehr aufgeben und nach Brüssel verlagern. Übrigens auch in Frankreich, was die Einsatzhoheit über ihre Nuklearwaffen angeht. Eine WhatsApp von Marc Schulze. Ich glaube, dass neben einer Ertüchtigung der Bundeswehr auch eine Wiedereinführung der Wehrpflicht oder eines sozialen Jahres für alle Erwachsenen in Deutschland, ähnlich wie es Israel vorschreibt. Dies würde mehrere positive Effekte in der Gesellschaft auslösen. Und eine weitere WhatsApp, was soll das? Einfach Geld hinschmeißen und alles wird gut? Nein. Die Bundeswehr hat einen Auftrag, dieser muss erfüllt werden. Demnach muss analysiert werden, wo es in der Armee hapert. Sowohl quasi in Hard- und Software. Erst wenn so eine Analyse steht, sollte das Geld investiert werden, aber auch erst, wenn die Strukturen so ausgebildet sind, dass die Ausrüstung eine effektive Wirkung hat. Herr Weingarten, SPD, weltweit geben nur 6 Staaten mehr Geld für die Verteidigung aus als Deutschland. Wieso haben wir keine einsatzfähige Truppe, sondern stehen laut Heeresinspekteur Generalleutnant Mais blank da?
Ja, das hat der General, glaube ich, ein bisschen sehr schwungvoll formuliert. Wir müssen die Bundeswehr mal uns genau anschauen. Und da haben wir ein Nebeneinander von Bereichen, die sehr, sehr gut sind und andere, die nicht funktionieren. Wir haben auch Waffensysteme, die vollkommen auf der Höhe der Zeit sind. Dazu gehören die modernisierten Kampfpanzer Leopard, die Puma-Schützenpanzer, der Eurofighter. Das sind Waffen, die sind Weltspitze. Wir haben aber andere Bereiche, in denen bei der Instandhaltung, andere Waffensysteme, bei der persönlichen Ausrüstung, wo wirklich so weit gespart wurde, dass die Leute kaum noch einsatzfähig sind. Das müssen wir uns genau anschauen. Wir geben ja nun schon, das ist ja völlig richtig, eine nicht geringe Summe aus für die Bundeswehr. Im letzten Jahr waren es 47 Milliarden Euro. Wir haben das gesteigert. Noch vor fünf, sechs Jahren waren es knapp über 35 Milliarden. Das ist richtig. Aber viel zu viel davon geht in ineffiziente Strukturen, auch in Unterhalt, in Reparaturen. Weniger als 20% werden tatsächlich investiert. Und da setzen jetzt die 100 Milliarden ein. Die sollen nämlich wirklich für Investitionen genutzt werden, um die Defizite der vergangenen Jahre und Jahrzehnte abzubauen.
Herr Kiesewetter, Giovanni Di Lorenzo schreibt in dieser Woche in der Wochenzeitung Die Zeit, Wehrpolitiker fast aller Parteien erzählen hinter vorgehaltener Hand, dass ein Teil der deutschen Befehlshaber keine Gefechte austragen will. Zitat Ende. Müssen Soldatinnen und Soldaten in Offiziersrängen auch nachgeschult werden?
Das glaube ich nicht, weil relativ gute Ausbildung und Weiterbildung sind, aber das spricht ja nicht das Können an, sondern das Wollen. Und ich finde, was der Heeresinspekteur, der General Alfons Meiss, hier angesprochen hat, kommt genau zur richtigen Zeit nach einem Regierungswechsel. Ich hätte mir den Mut der Generale schon früher gewünscht. Ich war selbst 27 Jahre dabei. Ich glaube, wir müssen uns erstmal zurücklehnen. Die Streitkräfte sind nur so gut wie auch die Politik, die die Rahmenbedingungen schafft. Die Bundesregierung neu will sich eine nationale Sicherheitsstrategie geben. Dazu muss auch eine vernünftige Rüstungs- und Ausrüstungspolitik gehören. Und auf Grundlage so einer Strategie kann ich Interessen und Prioritäten festlegen. Und die Prioritäten haben Preisschilder. Und danach kann ich auch die Bundeswehr ausstatten. Also ich warne davor, jetzt das Geld so schnell wie möglich zu verbrennen, sondern wir müssen wissen, für was. Da gibt es eine Reihe von Punkten. Aber ich glaube nicht, dass es eine Frage der Motivation ist und auch nicht eine Frage des Könnens. Wir haben nur zu viele, zu alte Generale in Hauptquartieren und Kommandos. Und wir haben zu wenig Führungskräfte in der Truppe. Die Bundeswehr ist viel zu verschachtelt und hat viel zu viele Organisationsbereiche, das klang vorhin schon an, Unterstützungskommandos, Führungskommandos, aber keine leistungsfähige Brigade, geschweige denn eine leistungsfähige Division im Heer. Was nützen die Fahrzeuge und Flugzeuge, wenn die Strukturen nicht befüllt sind?
Dann hätte Frau Demirel recht, wenn sie sagt, Geld allein oder Frau Rosenthal, JUSO-Vorsitzende, Geld 20 Milliarden pro Jahr mehr, das bringt doch gar nichts, wenn die Strukturen einfach nicht funktionieren.
Nein, die Strukturen müssen ja verbessert werden, das ist ja richtig. Und das Geld ist ja endlich mal ein Anschub, denn über 25 Jahre ist die Bundeswehr ausgezehrt worden. Erst 2014 hat man zaghaft versucht, sogenannte Trendwenden herbeizuführen. Aber die haben nicht gegriffen, weil es einfach viel zu langsam war und falsche Schwerpunkte gesetzt waren. Also mit Blick auf eine Arbeitszeitverordnung der EU, da kann ich die Führungskräfte noch so fordern, wenn sie nach 41 Stunden dann Überstunden machen müssen. Viel entscheidender ist doch, dass wir bessere Ausstattung und vor allen Dingen auch besser ausgerüstetes Gerät bekommen. Das ist ja kein Klarstand. Was nützen die besten Eurofighter, wenn sie nicht einsatzfähig sind? Wir haben einen Klarstand von 60-70%. Das muss hoch auf über 90%. Wir haben keine Munition. Die Bundeswehr hat seit dem Libyen-Krieg 2011 ihre Munitionsbestände nicht aufgefüllt. Das sind allein rund 20-30 Milliarden Euro. Also selbst wenn wir kämpfen wollten und müssten, hätten wir nicht die ausreichende Munition.
Aus Rheinbach ist uns Herr Michael zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Reichenbach ist das übrigens im Landkreis Görlitz in Sachsen.
Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Pardon.
Gut. Ja, ich habe mich bei der Bundestagsdebatte am vergangenen Sonntag furchtbar erschreckt, als Bundeskanzler 100 Milliarden Dollar Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt hat. Ich frage mich jetzt wirklich im übertragenen Sinne, ob unsere Politiker den Schuss nicht gehört haben. Wie meine ich das? Deutschland hat rund 300 Panzer. Russland hat 15.000. Wie viele Panzer wollen wir aufrüsten, um uns gegen Russland verteidigen zu können? Also mehr Panzer, mehr Flugzeuge oder weiß ich was, erhöhen unsere Sicherheit nicht.
Wobei Deutschland Teil der NATO ist, will ich kurz sagen. Ja, und Ihre Frage.
Ich hab mich informiert, Frankreich hat ohne mehr Panzer. Mhm. Wenn wir, also wir wollen ja keinen Krieg führen. Wir wollen uns ja verteidigen. Und zur Verteidigung wären wir besser dran, wenn wir zum Beispiel Panzerfäuste hätten, Panzerabwehrwaffen. Mhm. Die haben den Vorteil, dass sie auch sehr viel preiswerter sind.
Okay. Die Frage an Herrn Weingarten kurz. Welche Waffen benötigen wir?
Ich denke, wir brauchen in allen drei Systemen beim Heer, in der Luftwaffe und in der Marine neue Waffen. Das müssen wir nicht erfinden, sondern wir wissen das schon. Wir haben uns gegenüber der NATO verpflichtet, bis zum Jahr 2031, 2032 bestimmte Rüstungsstände zu erreichen. Wir wollen bis 2027 eine Division beim Heer voll einsatzfähig haben und haben zugesagt, das auf 3 Divisionen bis Anfang der 30er Jahre zu erhöhen. Wir haben auch zugesagt, wie viel Schiffe und U-Boote wir zusätzlich brauchen, das wissen wir alles schon. Und eines hat ja schon die Regierung in ihrer Koalitionsvereinbarung festgehalten. Wir brauchen für die Tornados, die jetzt aus der Fähigkeit langsam herauslaufen, einen Ersatz auch um die nukleare Teilhabe Deutschlands weiterführen zu können. Also wir müssen da gar nicht jetzt Wunschlisten erfinden. Ich kriege, glaube ich, wie der Kollege Kiesewetter auch jeden Tag Mails und Vorschläge, was man noch alles machen könnte. Genau. Das ist kein Wettbewerb, um möglichst viel Geld in die Rüstungsindustrie zu geben, sondern wir wissen, was wir brauchen. Das wird zusammengefasst, das wird priorisiert werden und dann werden wir die 100 Milliarden in den nächsten Jahren dafür einsetzen.
Frau Demirel, ist das ein vernünftiger...
Das ist grundlegend falsch.
Herr Michael,
wozu
bitte.
Wozu brauchen wir mehr Flugzeuge und Panzer? Wir brauchen Abwehrwaffen. Wenn wir Luftabwehrwaffen, Panzerabwehrwaffen mehr kaufen, habe ich kein Problem damit. Ich bin kein Pazifist oder so. Wir müssen uns verteidigen können. Mhm. Aber wie viel Panzer wollen wir denn aufstellen, um uns gegen Russland
ist
verteidigen
jetzt,
zu können?
Herr Michael, eine militärtechnische Frage, die ich auch mal an die Expertin der Linkspartei weitergeben möchte. Welche Waffen benötigen wir genau, Frau Demirel?
Also wenn ich vielleicht ganz kurz eine Zahl korrigieren darf, laut offiziellen Zahlen hat Russland im Moment rund 3.400 Panzer, China ungefähr 5.400 Panzer und die NATO 9.100 Panzer und in etwa, damit die Zahlen und Dimensionen richtig sind und nicht 15.000. Genau das ist das Problem. Der Punkt ist, dass wir im Moment darüber diskutieren, dass wir doch mehr Geld und neue technische Geräte für die Bundeswehr brauchen. Und darunter werden beispielsweise Drohnen, Kampfjets genannt, die nuklear tragfähig sind. Ich will darauf hindeuten, was das bedeutet. Das bedeutet, wir bereiten uns in Zukunft auf Atomkriege vor. Atomkriege bedeuten in Zukunft, dass beispielsweise die ganze Welt mit ein paar Atombomben nachhaltig zerstört werden kann. Und das ist das Gefährliche in dieser Diskussion. Wir diskutieren nicht darüber, dass die Bundeswehr irgendwie anständig ausgestattet werden soll, sondern darüber, dass neue Technologien, jetzt neue Generation von Waffensystemen beschafft werden sollen für kommende Kriege. Und mein Fokus dabei ist zu sagen, erstens, wir brauchen diese neuen Generationen nicht. Warum diskutieren wir gar nicht mehr über Abrüstungsverträge? Das hat doch die Linke seit Jahren immer wieder angemahnt. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, wo man eben nicht mehr überhaupt das Wort Rüstungskontrolle in den Mund nimmt.
Frau Demirel, wird denn die Welt sicherer, wenn nur eine Seite atomar aufrüstet bzw. mit Atomwaffen droht?
Nein, die Welt wird nicht sicherer. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass zum Beispiel die NATO keine Atomwaffen hat. Im Gegenteil, die hat es. Aber was wirklich deutlich werden muss in diesem ganzen Prozess und was uns als Europäer klar werden muss, ist, Kriege rücken immer näher auch an uns. Das ist doch die Wahrheit. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir doch deutlich machen, dass politisch ein anderer Kurs und ein anderer Weg eingeschlagen werden muss. Kriege sind nichts anderes als die Fortführung einer falschen Politik. Und das ist doch das Problem an der ganzen Geschichte. Deshalb meine grundsätzliche Kritik daran. Zweitens, die Gelder, die jetzt auf einmal mit einem Augenschlag irgendwie jetzt für die Bundeswehr bereitgestellt werden sollen. Jahrelang hat man mir erzählt in dieser Corona-Pandemie, wir haben nicht genug Geld, unsere Pflegerinnen und Pfleger anständig zu bezahlen. Warum jetzt auf einmal, ist meine Frage. Und der dritte Punkt ist, ich will nicht leugnen, dass in der Vergangenheit die alte Bundesregierung beispielsweise viel zu viel Geld versenkt hat in Beraterverträgen, insbesondere Frau von der Leyen ist da ja sehr bekannt für. Aber was hier gerade getan wird und was hier gerade an Erzählung aufgebaut wird, ist einfach nicht richtig, ist nicht ehrlich. Denn die Bundeswehr ist jetzt keine Armee, die nicht überhaupt nicht ausgestattet ist. Da muss sich etwas ändern und wir brauchen diese Gelder für tatsächlich sozialere Projekte.
Herr Kiesewetter, dazu.
Ja, da muss ich Frau Demirel bei aller Wertschätzung erheblich widersprechen. Wir sehen ja erstens, dass die Bundeswehr über Jahre ihre Schwierigkeiten hatte, überhaupt Kräfte für die Einsätze und auch für die NATO-Vorne-Verteidigung im Baltikum zurechtzufinden. Die sind super ausgestattet, das passt, aber dafür hat die Truppe ganz geringe Einsatzbereitschaftsgrade. Und dass jetzt der Bundeskanzler Scholz einen Paradigmenwechsel herbeiführt, zeigt ja, dass endlich auch in der Bundesregierung angekommen ist, dass wir in einer besonderen Bedrohungssituation sind. Und der Krieg geht nicht von der NATO aus, sondern die NATO hat allen Aufrüstungsbemühungen, das war der russischen Seite, sich sehr zurückgehalten. Als der Bruch der Mittelstreckenraketen war, hat die NATO weder konventionell noch nuklear geantwortet. Als die ständigen Luftraumverletzungen über dem Baltikum waren und auch über Finnland und Norwegen hat die NATO sehr zurückhaltend geantwortet. Als der Tiergartenmord war, haben wir zwei Diplomaten ausgewiesen, Mord auf deutschem Boden. Das Ganze hat ja eskaliert über die Jahre und wir haben immer versucht, deeskalierend zu wirken, um den Preis, dass die Bundeswehr nicht notwendig richtig ausgestattet war. Und das wird jetzt geändert. Deswegen unterstützen wir das auch als Union. Aber das darf jetzt kein, ich sag mal, Kaufrausch in der Rüstungsindustrie werden, sondern es muss mit Sinn und Verstand gemacht werden. Wir brauchen sicherlich ein Sofortprogramm und wir brauchen etwas, das langfristig geht. Aber wir brauchen vor allen Dingen eine Sicherheitskultur, eine strategische Kultur, wo wir die Bundeswehr einordnen in Zivilschutz, in die Bereiche Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und auch Cyberabwehr. Das geht ja nicht nur um Kampftruppe, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass uns ein Krieg in Europa droht und dass wir alles tun müssen, dass er aus der Ukraine nicht nach Moldawien und schon gar nicht ins Baltikum schwappt.
Ich begrüße in Passau Herrn Thiele. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Thiele, bitteschön.
Ja, also ich habe angerufen, ich verfolge die Debatte, also jetzt nicht nur in Ihrer Sendung, sondern ganz generell jetzt eben, seit sie geführt wird, seit einigen Tagen. Und was mich ganz einfach ein bisschen stört, ich finde, es entsteht der Eindruck, als dass dieses 100-Milliarden-Paket uns in der momentanen aktuellen Krisensituation irgendwie weiterhilft. Ich bin jetzt kein Militär, ja, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich stelle mir ganz einfach die Frage, also wenn jetzt eben dieses Paket auf den Weg gebracht wird, es müssen die Beschlüsse gefasst werden, es müssen die Anschaffungen getätigt werden, es muss ausgebildet werden, ich weiß nicht, wie die Bundeswehr generell personell auch aufgestellt ist und ich muss ehrlich sagen, also es macht mir so ein bisschen den Eindruck, als ob das Ganze irgendwo, was also die aktuelle Lage angeht, auch so ein bisschen ja eine Augenwischerei ist. Also ich meine, dass das alles ein Weckruf ist und ich will auch gar nicht bezweifeln, dass es falsch ist, irgendwo sich drum zu kümmern, dass wir, wenn wir schon ein Heer unterhalten, das auch wirklich schlagkräftig ist. Alles gut, aber ich habe nicht den Eindruck oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das in unserer aktuellen Situation irgendwas bringt, außer dass es Signalwirkung
hat. Herr Thiele, bleiben Sie in der Leitung. Ich gebe Ihre Frage weiter an Herrn Weingarten. Herr Weingarten, Herr Thiele sprach von Augenwischerei.
Also Augenwischerei würde ich nicht gehen, aber im Grunde hat Herr Thiele recht. Es geht ja jetzt nicht darum, die Ukraine ist ein Anlass, um die Bundeswehr auch wieder besser auszustatten, weil es uns klar gemacht hat, wo das Problem liegt. Aber in der kurzfristig kann uns das gar nicht helfen. Wir reden jetzt über mehrere Jahre, die wir brauchen, um die Bundeswehr wieder fit zu machen. Aber wir können ja an ein paar grundsätzlichen Entwicklungen nicht vorbeigehen. Die eine ist, dass nicht damit zu rechnen ist, dass Russland in 5 oder 10 Jahren keine Bedrohung mehr ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das auch noch dann sein könnte. Das zweite ist, dass natürlich wir nicht nur auf diesen Teil der Welt beschränken können. Wir wissen, dass ein anderes Land, China, systematisch aufrüstet, in weit größerem Maße noch als Russland. Und auch dieser Frage müssen wir uns stellen. Und das Dritte ist die Verfasstheit der NATO. Wir haben vor ein paar Jahren erlebt, dass ein amerikanischer Präsident da alles in Frage gestellt hat. Wir wissen nicht, wie die nächsten Präsidentschaftswahlen in Amerika ausgehen. Wir wissen nicht, wie die langfristige Entwicklung ist. Aber Europa muss sich auch in dem Punkt von den USA unabhängiger machen. 70% der Fähigkeiten der NATO stellen im Moment die Amerikaner. Und das müssen wir verändern. Wir können nicht dauerhaft davon abhängig sein. Also insofern sind das langfristige Entwicklungen, denen wir uns stellen müssen. Da war die Ukraine jetzt nur ein Weckruf, aber natürlich, um die Probleme dort zu beseitigen, so schnell wird das nicht gehen.
Herr Thiele, hat Herr Weingarten Ihren Bedenken Rechnung getragen?
Ja, insofern schon. Also ich frage mich halt, also weil in den Vereinigten Staaten ist was, worüber ich mir tatsächlich auch Gedanken mache. Also die Zeichen stehen ja durchaus so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben Donald Trump wieder Präsident wird, nicht allzu gering ist. Und auch da stelle ich mir die Frage, also was, wenn ich mir jetzt die Uneinigkeit, was gemeinsame Politik nicht nur in Sicherheitsfragen angeht, der Europäischen Union der letzten Jahre anschaue, stelle ich mir halt auch ganz ernsthaft die Frage, ob die Europäische Union das hinkriegt, derartig schlagkräftig zu agieren. Weil ich sag mal, also sollte Amerika sich irgendwo von seinen Verteidigungsinteressen gegenüber Europa im Rahmen der NATO verabschieden. Also was einem Donald Trump, glaube ich, durchaus zuzutrauen ist. Also auch da habe ich ehrlich gestanden meine Zweifel, dass die Zeit überhaupt reichen wird, da ernsthaft irgendwas aufzubauen, womit wir letztendlich, so wie wir es im Kalten Krieg getan haben, durch Abschreckung irgendwo was darstellen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es generell der Weg ist. Ich möchte nicht sagen, dass es generell falsch ist, eben sich um die Bundeswehr zu kümmern. Gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es eben viel mehr braucht. Ich glaube, da braucht es einfach wirklich eine europäische Einigkeit. Mhm. Und die sehe ich bisher nicht.
Frau Demirel, die Bedenken von Herrn Thiele, in dem Falle, dass sich die USA zurückziehen würden aus der NATO oder ihre Unterstützung einschränken würden, gab es ja schon mal unter dem 45. Präsidenten, und wenn der wieder der 47. würde, was dann? Also Herr Thiele sagt ja eher schneller, eher mehr als weniger, wie Sie es fordern.
Also vielleicht noch mal zur NATO. Unter Biden ist es eher so, dass die NATO stärker zusammengeschweißt ist. Ich erinnere daran, dass letztes Jahr Präsident Macron die NATO noch als Hirntod bezeichnet hat. Das ist natürlich anders als unter Trump. Das
ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre her.
Danke für die Korrektur. Ich möchte vielleicht noch mal auf einen Punkt, einen Schritt zurückgehen und fragen, wofür werden denn Kriege im Moment geführt? Wofür wird denn gerade, gibt es harte militärische Gefechte? Und immer wenn ich dahinter gucke, egal welchen Krieg, sehe ich, dass hier große Wirtschaftsmächte sich streiten um Absatzmärkte, um Einflusssphären und Ressourcen.
Geht es auch in der Ukraine um Absatzmärkte und Ressourcen, glauben Sie? Also dass der russische Überfall den Sinn hat, wirtschaftspolitisch Russland zu stärken, glauben Sie das?
Ja, durchaus. Also natürlich kommt in jedem Krieg eine Besonderheit dazu. Hier geht es tatsächlich Russland darum, die eigenen Einflusssphären zu stärken. Hier geht es Russland darum, die Ukraine, was sie sozusagen als Hirnentwurf betrachtet haben, zurückzuholen in ihre Einflusssphäre. Und hier geht es auch darum, im Konflikt im Hintergrund spielt natürlich auch die ganze Diskussion um eine Sicherheitsarchitektur in Europa an, wo man eben sagen möchte, die NATO und EU-Osterweiterung möchte man verhindern. Das legitimiert trotzdem kein Krieg, das will ich auch noch mal unterstreichen, aber es geht in diesen Konflikten darum. Und das muss man so benennen. Und wenn das der Hintergrund ist, dann ist erstmal meine Haltung zu sagen, ich habe kein Interesse daran, dass sozusagen Kapitalinteressen für Absatzmärkte irgendwo in aller Welt verteidigt werden und unsere Soldatinnen und Soldaten oder andere Soldatinnen und Soldaten, die unschuldig sind, dafür sterben.
Herr Weingarten, dazu, Sie, bitte.
Vielleicht einen einzigen Satz.
Sekunde, wir haben gleich...
Einen Satz nur, die Bundeswehr hätte mit den 100 Milliarden Euro den drittgrößten Militärhaushalt weltweit. Deutschland hätte den drittgrößten Militärhaushalt weltweit.
Herr Weingarten.
Über Jahre
geschwommen. Also ich verstehe ja, dass die Linke ihre alten SED-Gene verteidigen muss, dass die NATO an allem schuld ist. Aber das ist doch ein haarsträubender Unsinn, dass wir hier Kapitalinteressen verteidigen. Sondern da wird ein Volk aus imperialistischen Gründen aus Russland überfallen und angegriffen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass Russland, zumal wenn es vielleicht Erfolg hat mit dieser Strategie, damit aufhört. Die Völker im Baltikum, in Osteuropa, die fühlen sich bedroht. Und dann zu kommen und sagen, die Schuld ist immer bei der NATO und imperialistische oder kapitalistische Verwertungsinteressen, das ist ein hanebüchener Unsinn. Wir haben jetzt bei der Bundestagsdebatte klar gesehen, auf wen sich die Bundeswehr, aber auf wen sich auch die Bevölkerung in Deutschland verlassen kann, wenn es ernst wird in diesen Dingen. Das ist die Regierungskoalition und das ist auch die Union als Opposition. Wir sind zusammengestanden.
Das heißt, Sie sind heilfroh, dass
AfD und Linke jetzt da auf diese Situation reagieren, das ist wirklich verheerend.
Sie sind heilfroh, dass es nicht zu einer Regierungsbeteiligung mit der Linken gekommen ist. Das klingt so.
Herr Weingarten.
Okay.
Dann darf ich kurz in Potsdam Herrn Kalwitz begrüßen, der uns zugeschaltet ist. Herr Kalwitz, bitteschön.
Ja, guten Morgen an die Expertenrunde. Ich verfolge die Diskussion sehr, sehr aufmerksam, nicht nur heute, sondern auch schon in der Vergangenheit, die in der Presse geführt wird, um den Zustand der Bundeswehr. Und da hat dann in der Regel jede Zeitung, jede Partei einen Experten, die dann sicherlich auch richtig belegen, was alles funktioniert aus ihrer Sicht und was dann eben nicht. Und wie ich finde, was fehlt aus meiner Sicht, der versucht sich dort objektiv zu informieren, ist eine klare Aussage der, ich sage jetzt mal, der Bundesrepublik oder eines gewissen Gremiums, was meiner Meinung nach nicht existiert. Was wird denn benötigt? Also wie viele Transportflugzeuge brauchen wir denn? Welche Fähigkeiten brauchen wir denn? Wie viele von den Eurofighters haben wir und wie viele sind davon einsatzbereit?
Wir haben nur noch eine Minute. Dann gebe ich diese Frage jetzt ganz konkret an Herrn Kiesewetter. Wir nehmen es gleich nach den Nachrichten wieder auf und stellen diese Frage nochmal. Was genau brauchen wir? Herr Kiesewetter, Eurofighter ist angesprochen von Herrn Kalwitz. Ja, was brauchen wir?
Herr Kalwitz, wir brauchen auf alle Fälle, danke für die Frage, einsatzbereite Flugzeuge und Fahrzeuge. Und wir haben zu viele unterschiedliche Systeme in der Bundeswehr, aber auch in der NATO im Verhältnis beispielsweise zu den USA. Wir haben einen Riesenaufwand, das parallel zu halten. Und dann haben wir in unserem Beschaffungsamt, eine Riesenbehörde mit über 10.000 Beschäftigten, ein Fehl von über 1.000 Vertragsanwälten, die das aushandeln. Aber Sie haben es sehr konkret gesagt, wir brauchen im Rahmen einer Sicherheitsstrategie Festlegungen, was muss die Luftwaffe leisten können, was muss das Heer leisten können. Der Vorrang muss in der Landes- und Bündnisverteidigung liegen. Das haben wir jetzt gerade bitter gespürt.
Die Mail von Uwe Neumann. Die Bundeswehr sollte auf ein Minimum reduziert werden, Beispiel Schweiz, um das Land zu verteidigen. Auslandseinsätze sind kein Auftrag der Bundeswehr. Diese Hegemoniegedanken mancher Politiker, da kann es einem eiskalt über den Rücken laufen. Diese Gedanken entspringen dem Geist vergangener Jahre. Julia Müller hat uns geschrieben: Wie verankern wir die Bundeswehr und deren Soldaten als Teil der deutschen Gesellschaft und unseres Staates? Spätestens seit den befremdlichen Kommentaren nach dem großen Zapfenstreich vor dem Bundestag, nach dem Afghanistan-Einsatz, hat sich die Entfremdung zwischen Bürgern und Armee gezeigt. Doch diese Halbherzigkeit muss sich wandeln. Denn Verteidigung ist ein realer Auftrag einer Regierung und eines Staates. Und damit sollten sich auch dessen Bürger identifizieren. Dr. Christian Wölfel schreibt: Intelligent wäre es, die 100 Milliarden zu nutzen, um sofort ein konsequentes Gas- und Ölembargo durchzusetzen. Zukünftige Investitionen müssen Energieautarkie zum Ziel haben. Was nützt modernes Kriegsgerät, wenn man zu dessen Betrieb Energie beim Kriegsgegner einkaufen muss? Und zugeschaltet aus der Nähe von Nürnberg ist uns Herr Pawlow. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hören Sie mich?
Ich höre Sie, bitteschön.
Ja, ich habe einen Punkt, von dem noch niemand gesprochen hat. Ich hänge wirklich jetzt seit den 10 oder 12 Tagen fast Tag und Nacht, auch die letzte Nacht am Fernsehen und am Radio und verfolge alles und habe so ziemlich alles mitgekriegt, was im Augenblick im Schwange ist. Aber eine Sache ist noch nie erwähnt worden, und zwar eine Waffe, die nicht nur die Bundeswehr besitzt, sondern die ganze freie Welt. Das ist ja das die Rede gewesen von mindestens 141 Nationen, die gegen diesen Krieg sind. Und von dieser Waffe hat noch niemand gesprochen. Und und das ist Folgendes, ein kurzer Gedankengang. Nichts funktioniert heute mehr ohne Elektronik in der Welt. Auch nicht die russische Kriegsmaschinerie, weder zu Land noch zu Wasser und erst recht nicht in der Luft. Auch die russische Radio- und Fernsehpropaganda funktioniert nicht ohne Elektronik. Auch die Nachschubmöglichkeiten der Russen auch nicht. Und selbst der Kreml selbst intern funktioniert nicht ohne Elektronik. Die Folge daraus, es mögen sich doch die Hacker aller Welt, bei denen ja die Russen und die Chinesen bekanntlich die Weltmeister waren bis jetzt. Okay, die Amis können es auch und andere auch, aber auch die Deutschen. Die Hacker der Welt sollten sich doch bitte vereinigen zum totalen Krieg gegen Putin. Und es ist ein Krieg, zu dem man jetzt keine Waffen braucht, auch keine Nuklearbomben und sonst was, sondern das ist ein elektronischer Krieg. Wenn die Hacker sich in die russische Elektronik hinein hacken, dann könnten die doch mit einem Schlag nicht nur den Putin lahmlegen, sondern die ganze russische Kriegsmaschinerie auch jetzt in der Ukraine. Ist die beste Verteidigung, ist doch das eine Möglichkeit.
Darf ich Ihre Frage ein bisschen noch erweitern und Sie an Herrn Kiesewetter richten? Welche Cyberfähigkeiten benötigt die Bundeswehr?
Das ist ein sehr guter Punkt, weil wir bisher die Cyberfähigkeiten eher defensiv bewertet haben. Deutschland hat bisher darauf verzichtet, eigene Cyberangriffe, eigene cyberaktive Aktivitäten zu haben, sondern wir entdecken eher, wir versuchen uns zu härten. Aber die Frage stellt sich tatsächlich neu, wie Herr Pawlow es sagte, Anonymous International hat sich zusammengeschlossen und hat auf russischen Homepages der Ministerien, der öffentlichen Auskunftseinrichtungen Bilder eingespielt vom Tod und Verderben innerhalb der Ukraine, das Russland angerichtet hat. Also die Kraft der Bilder wird auch über das Hacking gemacht. Nur, ich rate auch da zur Vorsicht, wenn wir das machen wollen, müssen wir auch Grenzen definieren. Wir können nicht Kraftwerke abschalten, die dann durchbrennen. Wir können auch nicht Krankenhäuser oder Rentenversicherungsdaten löschen, was man sicherlich auch machen kann. Was man sicherlich leisten sollte, sind alle Telekommunikationsinfrastrukturen. Das kann man machen. Die Bundeswehr ist da aber erst in den Kinderschuhen, auch wenn es eine eigene Cyber-Teilstreitkraft gibt. Viel wichtiger ist, dass das eingebunden ist in ein gesamtstrategisches Konzept. Und das gefällt mir sehr, was die Frau Julia Müller angesprochen hat, dass wir hier auch in unserer Bevölkerung etwas stärker wieder über das Sicherheitsbewusstsein sprechen müssen. Und hier geht es tatsächlich auch darum, dass Bewusstsein muss in der Bevölkerung, was für Berufsbilder es in den Streitkräften gibt. Und das sind zum Teil sehr spannende.
Berufsbilder, Frau Demirel, wenn ich den Cybergedanken nochmal aufnehmen darf. In der israelischen Armee, die israelische Armee ist durchaus auch Brutstätte für technologiebasierte Start-ups. Das heißt, da treffen sich junge Leute, entwickeln was innerhalb der Armee und sind hinterher erfolgreich auf dem Markt. Ist das ein Vorbild auch für die Bundeswehr?
Also im Bereich der Cyberfähigkeiten findet auch nach und nach immer mehr die Kriegsführung statt. Das ist ein sehr wichtiger und wesentlicher Punkt. Übrigens hat das Russland umgekehrt auch in diesem Krieg gemacht, dass bestimmte Seiten gehackt wurden, unter anderem auch eine Seite der Linken in Düsseldorf, wo ich herkomme, mit irgendwie Kriegspropaganda von russischer Seite.
Das heißt, die Bundeswehr muss sich darauf einstellen und da ihre Fähigkeiten ausbauen, möchten Sie damit sagen?
Ich will damit vor allen Dingen sagen, dass diese Kriegsführung stattfindet, dass diese auch sehr gefährlich ist und dass man hier tatsächlich sich auch darauf vorbereiten muss. Und mein Wunsch wäre es, da auch neue Verträge und auch Kontrollsysteme einzubringen, dass eben das nicht ausufert. Weil wie eben richtig gesagt wurde, ist, dass man über Cyberangriffe beispielsweise auch nachhaltigen Schäden anrichten kann. Beispielsweise, wenn man zum Beispiel Kraftwerke ausschaltet, Krankenhäuser etc. pp. Ausschaltet mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die man hat. Und das wäre fatal, das wäre brutal, das wäre unmenschlich. Und deshalb müssen wir hier in dem Bereich, ja, auf der einen Seite muss man sich da schützen können in dem Bereich. Auf der anderen Seite muss man hier auch Regeln tatsächlich definieren auf internationaler Ebene, was hier nicht definitiv nicht erlaubt sein darf.
Frau Demirel, ist Wladimir Putin für Sie dann Vertragspartner?
Da müssen alle Nationen, die durchaus militärische Fähigkeiten haben,
Frau Demirel, konkret die Frage, ist Putin für Sie ein Vertragspartner?
Ich sage Ihnen ganz klar, in diesem Krieg ist Putin ein Kriegstreiber. Russland ist eine Kriegspartei und trotzdem will ich den Frieden weltweit verteidigen und sage, deshalb muss man mit allen Mächten, insbesondere militärischen Mächten, wenn man Abrüstungsverträge haben möchte, verhandeln und hier klare Linien reinziehen.
In Garmisch sind wir verbunden mit Herrn Stoll. Einen schönen guten Morgen, Herr Stoll.
Ja, guten Morgen. Also im Landkreis Garmisch ist ein kleines Dorf.
Alles klar. Wir grüßen
der
in das kleine Dorf.
Der Anruf des letzten Hörers, der hat mich fast aus dem Konzept gebracht, weil ich warte schon lange darauf. Ich sehe gern Science-Fiction-Filme und da passiert immer, dass die gegnerische Propagandamaschine gehackt wird und über das Staats- oder sonstige Fernsehen plötzlich die Gegenmeinungen kommen. Und ich habe immer gehofft, es würde sowas auch geben und plötzlich dieses Geschwätz, dieses verlogene Geschwätz vom Lavrov, das ich mir in den letzten Tagen angehört habe, um meinen Brechreiz zu aktivieren, dass dann plötzlich das russische Fernsehen gehackt wird und dann ein paar Bilder von Flüchtlingen und solche Dinge dem russischen Volk mitgeteilt werden. Also, aber das hat mich wirklich aus dem Konzept gebracht. Mein eigentliches Anliegen ist, also ich bin geboren 2 Monate, bevor ein deutscher Psychopath Polen überfallen hat und die Welt damit in Brand gesetzt. Und jetzt, gegen Ende meines Lebens, also ich werde jetzt 83, muss ich erleben, dass ein Psychopath aus dem Kreml nach der gleichen Blaupause jetzt die Ukraine überfallen hat und sogar den atomaren Weltuntergang androht, wenn man ihm sich widersetzt. Also, und da soll man jemand sagen, Geschichte würde sich nicht wiederholen. Zu dem aktuellen Bundeswehrgeschichte, also ich bin kein Militärexperte, aber ich bin überzeugt davon, Deutschland kann rüsten, wie es auch mag. Einen Angriff aus dem Kreml abzuwehren, wäre Deutschland bei aller Rüstungsanstrengung nicht allein in der Lage. Das heißt für mich, die Bindung an die NATO ist unauflöslich und die Rüstungsvorstellungen jetzt in Deutschland, die können nur gemeinsam mit der NATO gemacht werden. Auch die EU alleine wäre nicht in der Lage, sich gegen so einen paranoischen Psychopathen aus dem Kreml zu wehren. Das geht nur mit der NATO. Und auch da noch, also man muss wirklich akzeptieren, die Welt spaltet sich im Moment ganz sichtbar für alle und hoffentlich merken das auch diese romantischen Pazifisten, von denen Sie auch eine aus der Linken bei Ihnen im Studio sitzen haben. Die Welt spaltet sich im Moment in zwei Blöcke. Das eine, das sind die drei asiatischen Despotien, Russland, China, Nordkorea, und auf der anderen Seite die westlichen Demokratien. Ich habe nicht gesagt, lieber sondern westliche Demokratien.
Herr Stoll, Sie haben Frau Demirel angesprochen. Jetzt sollten wir ihr Gelegenheit geben, auch darauf zu antworten.
Gerne.
Bitte schön.
Also mit meinem Mann bin ich durchaus romantisch, aber ansonsten bin ich, wenn es um Politik geht, nicht wirklich eine romantische Träumerin. Im Gegenteil, ich warne davor, was gerade ja passiert. Ich sage, die Eskalationen, die Aufrüstungswellen und die Kriege in der Welt kommen immer näher zu uns. Und ich möchte nicht, dass es tatsächlich Bestandteil der Politik wird, dass Krieg zur Normalität für meine Kinder wird. Und deshalb suche ich nach Lösungswegen. Nach Lösungswegen, die eben menschliches Leben retten, die Leid verringern und tatsächlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, in Freiheit zu leben. Das haben die Menschen in der Ukraine im Moment nicht und das ist ein Problem. Aber trotzdem sage ich an dieser Stelle, dass die Aufrüstungswelle, die eingeschlagen wurde in Europa, in Deutschland, doch nichts weiter ist als eine weitere Eskalationsstufe für die Zukunft. Und deshalb sage ich, überlegen wir darüber.
Haltung, gnädige Frau.
Bitte, Herr Stoll, nochmal.
Diese Aufrüstung, das, sehen Sie, das ist genau dieses verlogene Geschwafel, das auch der Lavrov immer benutzt, die Aufrüstung. Wer hat denn aufgerüstet? Wer hat denn seit 10 Jahren seine gesamten Streitkräfte modernisiert und in den Zustand gebracht, dass jetzt die westliche Welt hilflos gegenüber diesem Aggressionskrieg des Herrn Putin gegenübersteht?
Frau Demirel, wer hat aufgerüstet?
Ich habe noch niemals werden Sie ein Zitat von mir gefunden haben, wo ich sage, dass es richtig ist, dass Russland aufrüstet. Ich habe das immer auch kritisiert. Ich habe auch die imperialistischen Kriege Russlands kritisiert. Und dennoch sage ich, dass wir jetzt doch einfach mal Fakten gegenüberstellen müssen. Die Fähigkeiten, die NATO hat, sind wesentlich stärkere Fähigkeiten, als Russland die hat. Das ist doch nicht das Problem. Das ist doch überhaupt auch nicht angezweifelt von irgendjemandem.
Offensichtlich ist es doch so, dass die Bundeswehr eben nicht funktioniert in ihrem jetzigen Zustand. Also das war ja der Ausgangspunkt unserer Fragestellung heute Morgen.
Selbstverständlich müssen wir das doch kritisieren, wenn mehr Beraterverträge abgeschlossen wurden von Vorgängerregierungen als ernsthafte strukturelle Reform der Bundeswehr. Das ist doch auch nicht mein Punkt. Aber ich sage, mit 100 Milliarden Euro will Deutschland als sozusagen ökonomische Weltmacht, jetzt auch drittstärkste oder nicht Weltmacht oder einer der stärksten ökonomischen Weltmächte der Welt, jetzt auch drittstärkste Militärmacht werden. Und ich sage, das ist der falsche Weg. Der Redner eben hat einen wichtigen weiteren Punkt angesprochen, China. Hier ist es ja auch so, dass zum Beispiel die USA sehr stark den Fokus für kommende Kriege auf China und das auf den Indopazifik legt. Und selbstverständlich ist China auch ein imperialistischer Staat. Mhm. Aber zum Beispiel in diesem konkreten Krieg ist es jetzt so gewesen, dass ja auch die Ukraine immer wieder gesagt hat, wir brauchen einen Waffenstillstand, jemand soll uns einen Waffenstillstand vermitteln.
Ja, Sie haben vor allem gesagt, wir brauchen erstmal Waffen. Und da sagt ja die Linkspartei nein. An dem Punkt nehmen wir Frau Santoro aus Berlin in die Sendung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Cosima Santoro und wie man schon aus dem Namen vielleicht heraushört, ich bin Italienerin und bin wirklich über die Diskussion sehr erstaunt. Ich verfolge sie seit Ausbruch dieser unvorstellbaren Geschichte. Aber bin erstaunt vor allem über Deutschland. Ehrlich, ich lebe hier, weil ich mich immer sicher gefühlt habe durch das Geschichtsbewusstsein, das es hier eigentlich gibt. Wie ist es zum Ersten Weltkrieg gekommen? Sollte man einem Feind die kalte Schulter zeigen? Ich meine, wo wollen wir hin? Meine Frage ist, in einer solchen Situation, wo der Klimawandel Ja, das ist, was uns wirklich umtreiben müsste. Wollen wir Russland rauslassen, China und all diese Länder? Wollen wir dazu beitragen, dass überhaupt gar kein Gespräch mehr stattfindet? Ich möchte Sie bitten, wirklich Ideen zu entwickeln, wie man ins Gespräch kommt und nicht, wie man mit Aufrüsten oder Ausrüsten der Bundeswehr weiterkommt. Ich sehe da keinen Weg.
Frau Santore, danke schön.
Wie wollen wir das mit dem Klimawandel und dieser Gefahr handhaben?
Frage an Herrn Weingarten. Hallo, Herr Weingarten?
Ja, ich höre.
Genau, die Frage von Frau...
Bitte. Ja, dass wir nicht alle Dinge völlig durcheinander werfen. Natürlich ist Klimawandel weiterhin ein gravierendes Problem und da brauchen wir weltweite Partner, um das zu lösen. Aber jetzt steht, um mal in einem Bild zu bleiben, jemand mit einer gezückten Pistole im Raum. Und da hat es keinen Sinn, Grundsatzdiskussionen zu führen. Wir müssen jetzt der Ukraine helfen und wir müssen aufpassen, dass eine solche Situation nicht wieder eintritt. Und ich weise mal darauf hin, weil hier mal von Ausrüstung die Rede ist. Wir erfüllen auch die Anforderungen, die an uns gestellt werden. Rundherum die europäischen Länder. Und wenn Sie mit Regierungen in Afrika, in Asien sprechen, hören Sie genau das Gleiche. Von denen wird erwartet, dass Deutschland, die erwarten, dass Deutschland sich mehr engagiert. Wir sind die drittgrößte, viertgrößte Handelsnation der Welt. Die anderen Länder werden uns das nicht durchgehen lassen, wenn wir sagen, die Probleme dieser Welt gehen uns militärisch und politisch nichts an, da müssen sich andere drum kümmern. Es wird die Anforderung an uns gerichtet. Wir sind als Sozialdemokraten immer für Diplomatie, für Reden, für den Aufbau von Vertrauen. Aber das geht nur, und das war schon zu Zeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt, genauso, wenn man auch in der Lage ist, sich zu verteidigen und zu agieren, wenn es notwendig ist. Und wir müssen auch klar machen, wo es hingehen soll. Wenn hier geredet wird von Verhandlungen, Gespräche, Allianzen mit Herrn Putin. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher und der gehört vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und nicht an den Verhandlungstisch. Das ist am Ende das Ziel.
Mhm. Frau Santoro.
Ja, ich finde, man geht auf bestimmte Dinge gar nicht ein. Wenn wir etwas nicht ernst genommen haben, nämlich diesen Vertrauensbruch, der in der Luft liegt. Ich meine, Phoenix berichtet darüber, alle berichten darüber, über diese Osterweiterung durch die NATO. Wenn das der Auslöser war für diesen Krieg, das rechtfertigt es auf keinen Fall. Aber ich finde, wir haben eine Verantwortung.
Das hat er nicht.
Herr Weingarten, ganz kurz.
Entschuldigung, bei Phoenix heißt es eigentlich,
es war nicht der Auslöser.
Es natürlich gab. Ich meine, also das ist auch noch das andere Problem. Wir wissen mittlerweile überhaupt gar nicht mehr, was wahr ist und was gelogen ist. Jedenfalls, wenn es diese Osterweiterung mit der NATO gegeben hat, dann muss darüber nochmal gesprochen werden, zusammen.
Herr Kiesewetter,
damit wir Sicherheit auf dieser Welt
schaffen. Ordnen wir kurz Ursache und Wirkung ein.
Ja, also... Es war eine freie Entscheidung der Länder, Mitglied zu werden. Börner damals als Generalsekretär 1990, 91 hat gesagt, bevor überhaupt ein Land in die NATO eintritt, also früher aus dem Warschauer Pakt, brauchen wir einen NATO-Russland-Rat und einen NATO-Ukraine-Rat, weil beide Länder zu groß sind für die NATO. Das war auch sehr gut damals begründet. Und die Ukraine hat 1994 als drittstärkste Nuklearmacht der Welt ihre Nuklearwaffen an Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion zurückgegeben. Das dürfen wir nie vergessen. Das Trauma der Ukraine ist, dass sie nuklear abgerüstet haben. Und das Trauma ist der Ukraine ist auch, dass 2008 und 2014 Deutschland und Frankreich eine Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft im Grunde genommen verweigert und verhindert haben. Und im Nachhinein hat sich es als Fehler erwiesen. Aber wir müssen das ukrainische Trauma auch verstehen. Und Putin hat nie argumentiert mit der NATO-Osterweiterung, sondern er hat mit dem Zerfall der Sowjetunion als größte Schmach argumentiert. Und er hat gesagt, die Ukraine hat kein Existenzrecht. Das sei originär russischer Bestandteil. Also das hat mit der NATO gar nichts zu tun, sondern NATO als Verteidigungsbündnis, Herr Weingarten hat das prima gesagt, ist einfach eine Rückversicherung der Länder gewesen, die vorher unter dem sowjetischen Joch waren und gerne unter dem System, das die Schlussakte von Helsinki herbeigeführt hat, die Charta von Paris, sie gerne darunter leben wollen. Selbstbestimmung, Unverletzlichkeit der Grenzen, freie Bündniswahl.
Herr Kiesewetter, ich möchte einen Gedanken nochmal aufgreifen, der wiederum mit der Bundeswehr zu tun hat. Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbandes, hat jetzt am Wochenende gesagt, wir müssen die Zahl der Bundeswehrsoldaten von etwa 184.000 auf auf über 200.000 erhöhen. Erstens. Zweitens wird wieder diskutiert über eine Wehrpflicht, einfach so, oder eine Wehrpflicht als Teil einer Dienstpflicht. Herr Giesewetter, benötigen wir beides?
Das glaube ich nicht. Die Bundeswehr versucht seit Jahren auf über 200.000 zu kommen. Und wir kommen im Fachkräftewandel nicht, mit dem Fachkräftemangel nicht zu der Qualität der Soldaten, die wir brauchen. Bei den Offizieren und Unteroffizieren schon, aber nicht bei den Mannschaften im hinteren Kampfraum, um das aufwertend positiv zu sagen. Das Zweite ist, eine Wehrpflicht würde bedeuten, dass wir sehr viel Geld in Beton investieren. Wir haben noch 250 Kasernen, die, um attraktiv zu sein, zwei Mann- und zwei Frauzimmer haben. Seinerzeit, als wir die Wehrpflicht hatten, wurden von einem Geburtsjahrgang 50.000 Menschen eingezogen, 100.000 haben Ersatzdienst gemacht. Aber da hatten wir 750 Kasernen mit 6 und 8 Zimmern. Würden wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, dann müssten wir tatsächlich für 700.000 Menschen, weil wir Frauen und Männer da gleich behandeln, Kasernen bauen. Also es wäre eine völlige Fehlinvestition und auch ist unsere Sicherheit nicht in dem Maße bedroht, weil eine Wehrpflicht immer auch jetzt für eine Hightech-Armee lange Dienstzeiten voraussetzt. Nicht umsonst sind in Israel 2 und 3 Jahre Wehrpflicht. Das können wir uns in unserer Gesellschaft nicht leisten. Deswegen brauchen wir attraktive Freiwilligkeit. Vielleicht sollten wir aber debattieren, dass junge Menschen der Gesellschaft ein bisschen was beibringen, indem wir eben auch sagen, wir machen einen allgemeinen Pflichtdienst, aber bitte keine Wehrpflicht. Wir können aber besser über Freiwillige reden, die viel motivierter das machen. Aber ich bin sehr offen, auch als ehemaliger Präsident Reservistenverband, über eine allgemeine Dienstpflicht zu sprechen. Mhm. Nur dann lassen wir alle, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, außen vor. Und ich möchte, dass wir auch Integrationsdienst leisten. Und das geht mit Freiwilligkeit viel, viel besser. Mhm.
Aus Frankfurt ist uns Frau Marsline zugeschaltet. Bitte schön.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich möchte den Namen Valentina Melnikova Ihnen ans Herz legen. Sie ist die Organisatorin der Soldatenmütter in Russland. Ich bin auch Mutter und Großmutter. Morgen ist der Internationale Frauentag. Ich habe keinen Nerv für einen feministischen Muttertag. Und ich bitte Sie, den Paradigmenwechsel auch mal da zu sehen. Sie sagten, die Prioritäten haben Preisschilder. Die Preisschilder bezahlen Leute, die diesen Krieg nicht bestimmen. Wir haben 400 Milliarden leistungsloses Erbe zu vergeben oder mitzusehen, wie es weitergegeben wird. Dafür sind 100 Milliarden gerade mal ein Viertel. Wenn wir dieses Geld dahin geben, wo es meines Erachtens nicht hingehört, dann bitte schön doch von denen, die es haben und die sich sehr gut der Politik bedienen, indem sie ihrer Verantwortung für die Gesellschaft nicht gerecht werden. Und die Intelligenz meiner Kinder und Enkelkinder, die brauchen wir auch nicht nur für diese Zerstörung, sondern auch für den Klimawandel. Und da kommen wir mit der Bundeswehr nicht hin. Ich verurteile diesen Krieg auf das Schärfste. Mhm. Ja, aber ich lese in der Frankfurter Rundschau einen Experten Warwick. Ja, das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Der sagt, diese nukleare Eskalation ist möglich durch diesen Wahnsinnigen. Und wir stoppen sie nicht, indem wir noch eins draufgeben.
Gebe ich gerne weiter, Frau Marsline, an Herrn Weingarten. Bitte schön.
Also wir müssen uns auch dafür hüten, zu sagen, als würden wir jetzt nur Geld für die Bundeswehr ausgeben. Ja, das ist ein Programm, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Aber der Bundesfinanzminister Lindner hat ja jetzt erst deutlich gemacht, gestern, dass zum Beispiel für den Klimawandel in den nächsten Jahren die doppelte Summe, rund 200 Milliarden, ausgegeben wird. Also das sind schon, uns gehen andere Probleme nicht aus der Sicht, nur weil wir uns jetzt verstärkt mit der Bundeswehr beschäftigen. Aber es ist sozusagen en passant auch ein richtiger Punkt angesprochen worden, nämlich wer das alles bezahlt, wer unseren Bundeshaushalt trägt, welche Steuereinnahmen wir haben. Wir sind als Sozialdemokraten offen, das haben wir immer gesagt, auch für denjenigen, die viel besitzen, die auch gut durch die Pandemie gekommen sind, einen höheren Beitrag zu fordern. Das müssen wir politisch diskutieren. Aber es ist, glaube ich, klar, dass wir für Klimawandel, für Umweltfragen,
mindestens die gleichen Summen ausgeben wie jetzt für
Frau
Verteidigung.
Frau Demirel dazu, wer soll das bezahlen? Bitte so kurz, dass Herr Kiesewetter sich auch noch äußern kann.
Herr Lindner meinte ja, die Bürgerinnen und Bürger müssen das bezahlen, auch indem sie zum Beispiel mehr Arbeit, mehr Überstunden leisten etc. pp. Und das kritisiere ich sehr stark. Und ich finde, wenn doch hier Tabubrüche stattfinden, auch von der FDP gerade, dann sollten doch diese Tabubrüche auch mal Richtung Schuldenbremse kommen.
Herr Kiesewetter.
Also es geht doch jetzt darum, dieses Sondervermögen im Grundgesetz niederzulegen. Das sind wir bereit zu unterstützen, wenn die Regierung eine eigene Mehrheit hat. Über etwaige Steuererhöhungen jetzt zu spekulieren, halte ich falsch. Ich denke, es ist viel wichtiger, darüber nachzudenken, wie wir die Menschen entlasten, weil der Staat mit den Preiserhöhungen bei Strom, Gas, Öl natürlich durch die Mehrwertsteuer sehr viel verdient. Da hilft es sicherlich, Teile der Mehrwertsteuer abzusenken. Aber bei den Höherverdienenden die Bereitschaft zu wecken, mehr zu leisten, ist sehr richtig.
Dank für die Diskussion unseren Hörerinnen und Hörern und den Gästen der Europaparlamentarierin Özlem Alef Demirel, Die Linke, den beiden Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten, SPD und Roderich Kiesewetter, CDU.